Herzlich willkommen, ihr lieben Bildungsbefehler, zu einer wunderbaren neuen Folge bei uns am Bildungsbuffet. Und es ist wieder eine dieser Folgen, in der ich mehr oder weniger nicht alleine bin. Allerdings insofern, dass heute Vanessa nicht dabei ist, die leider krankheitsbedingt an dieser Folge nicht teilnehmen wird. Da gehen Grüße raus und gute Besserung. Aber umso schöner ist es wieder, dass wir wieder einen wunderbaren Gast für diese Folge gewinnen konnten. Und sie trägt keinen geringeren Namen als Alida. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch voll. Hallo.
Ich habe neulich mal drüber nachgedacht, bei der letzten Gastfolge schon, sage ich, glaube ich, gerne, dass es eine besondere Folge ist. Letztes Mal war es eine besondere Folge, weil es bei dem Gast um ein Thema ging, mit dem ich gar nichts zu tun habe, nämlich um das Ausland. Und diesmal ist es eine besondere Folge, weil es um ein Thema geht, mit dem ich Vanessa schon ewig nerve, weil ich damit auch mal unbedingt drüber sprechen wollte. Und dann kamst du vor nicht ganz wenigen Wochen auf einmal auf die Bühne mit dieser wunderbaren Idee und diesem tollen Konzept. Denn es geht um ein besonderes Raumkonzept, das du praktisch auf Social Media mittlerweile trägst, verbreitest und deine Community dazu ausbaust. Aber bevor wir da mal hingehen, wäre es ja schön, wenn erstmal die anderen erfahren, wer du eigentlich bist und dich kurz vorstellst.
Okay, erstmal hi. Ich bin Alida. Man kennt mich auch unter dem Namen Frau Ebi. Also so heiße ich auf Social Media. Und ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren Lehrerin und habe seit dem neuen Schuljahr eine eigene erste Klasse. Und das ist auch meine allererste erste Klasse. Und ich habe vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr dann auch das Cura-Modell entdeckt und war sofort davon begeistert, weil ich schon immer wusste, dass ich nicht nach diesem normalen staatlichen System unterrichten möchte. Und ich habe eigentlich das Lehramt für die Oberschule studiert mit den Fächern Deutsch und Ethik und bin dann aber nach meinem ersten Staatsexamen direkt an einer staatlich anerkannten Ersatzschule gelandet, also an einer freien Schule quasi. Und ja, unterrichte da jetzt quasi im Grundschulbereich mit den Fächern Mathe, Kunstwerken und Englisch noch in Klasse 3 und 4 und mache auch noch das Lernbüro in meiner Klasse. Das ist so quasi freie Lernzeit, wo die Kinder eben bestimmte Aufgaben bekommen, die sie bearbeiten können, wie sie wollen. Das vielleicht erstmal zu mir.
Vielen Dank dir. Okay, wir halten mal gleich zwei Sachen fest. Also erstmal, das Letztere war mir ja auch gar nicht so bekannt. Also du hast Deutsch und Ethik studiert, unterrichtest jetzt aber quasi nichts davon an der Grundschule, im Wesentlichen zumindest.
Genau.
Bist da quasi neu eingestiegen. Nichts beschreibt besser den pädagogischen Zehnkampf in der Grundschule als diese Situation. Ja, insofern Respekt davor und gleichzeitig natürlich auch wieder so ein großes Ausrufezeichen an unser tolles Bildungssystem, ja, in der Richtung. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ganz spannend, das heißt, du hast praktisch deine anderthalb Jahre im Referendariat gemacht oder bist du schon durchs Referendariat gekommen?
Nee, ich bin noch nicht bis zum Referendariat gekommen. Okay. Das ist ganz witzig, weil ich nach meinem ersten Staatsexamen habe ich mich auch ganz normal fürs Referendariat beworben und wurde aber zweimal wirklich bis ins Hinterwäldlerland geschickt.
Okay.
Und ich hatte eben meinen Lebensmittelpunkt in Dresden und durch private Gründe konnte ich auch nicht weiter weg. Genau, und es ist auch absolut klar, dass man nicht immer seine Wunschschule bekommt, aber es war halt so weit weg, dass es einfach für mich nicht in Frage kam. Und wie gesagt, hatte ich auch schon immer den Gedanken, dass ich nicht an eine traditionelle Schule langfristig gesehen möchte. Und deswegen kam dann in dem Moment für mich erstmal in Frage, eine Schule zu suchen, eine private Schule zu suchen, die ja ein Konzept vertritt, was auch zu meinen Moral- und Wertevorstellungen passt. Und ja, so hat sich das dann jetzt ergeben. Also alles irgendwie ganz spontan und wild, aber ich liebe es.
Das ist total geil, weil es ist eigentlich ehrlicherweise genau die konträre Persönlichkeit zu mir, der eigentlich sehr strukturiert und durchgeplant ist. Deswegen finde ich immer, ich mag sowas total, wenn man einfach da ganz andere Wellen fährt. Und trotzdem finde ich, das klingt ja jetzt nicht so praktisch impulsiv, sondern du hast ja schon ein klares Ziel vor Augen, was du haben willst, was du nicht haben willst und bist diesen Weg halt dahin gegangen. Und das ist natürlich auch schön. Und man muss auch immer sagen, also ich bin immer selber verwirrt, deswegen, wir haben halt in Berlin nur ein Staatsexamen, weil das bei uns eben in diese Bachelor-Master-Struktur aufgeteilt ist und unser einziges Staatsexamen ist eben das, was mit dem Ref kommt. Insofern ist es immer von der Denkweise her, na klar, ihr habt das reguläre Lehramtsstudium, wie das halt ist, mit zwei Staatsexamen. Und und jetzt kommt aber der spannende Punkt nämlich, und deswegen darauf bin ich ja aufmerksam geworden, ist ja dieses wunderbare Modell, was du eingeführt hast praktisch. Und ja, auch so Klassiker, ne? Man kommt an die Schule, man kriegt eine Klasse, das kennen wir halt meistens nach dem Ref, dass man die erste Klasse zugesteckt bekommt. Und bei dir ist es halt auch schon direkt in diesen berufsersten Phasen. Und jetzt kommst du mit diesem tollen Modell. Und da wäre natürlich erstmal die Frage, um nachzuvollziehen, was sich hinter diesem wunderbaren Modell versteckt. Erstmal, woher kommt das? Ne? Also wo ist das hergekommen? Wie bist du da rangekommen? Und was versteckt sich da eigentlich für eine Grundidee dahinter?
Also ich war auf Social Media viel unterwegs, was Schule betrifft und wollte mich da auch immer so ein bisschen weiterbilden, was es irgendwie für Alternativen gibt, weil ich auch ganz schnell gemerkt habe, dass das Schulsystem, so wie es gerade ist, nicht mehr passend ist zur heutigen Generation und zur heutigen Welt. Und bin dann irgendwann durch Social Media eben auf das Cura-Modell aufmerksam geworden und dachte mir sofort, boah, wie cool. Das ist so ein nices Konzept. Warum gibt's, also warum erfährt man da noch nicht so viel darüber? Also ich habe davon auch noch nie in meinem Studium oder irgendwie sowas
definitiv
gehört.
Nicht.
Genau, und ja, und deswegen, also ich habe das gesehen und es war für mich sofort ein Lichtblick. Und beim Cura-Modell geht es quasi darum, also das Ziel ist, Lernsituationen zu schaffen, die an die Lernvoraussetzungen der SchülerInnen anknüpfen. Und das entstand 2010 in Chur an der Stadtschule. Also Chur ist ein Ort in der Schweiz. Und das hat Reto Töni quasi ins Leben gerufen. Der hat in einem Kindergarten gesehen, wie die Kinder dort lernen. Und es war eben ein sehr freier Lernraum. Also man kennt es ja aus dem Kindergarten. Da gibt es irgendwie natürlich auch feste Strukturen, aber an sich lernen die Kinder ja relativ frei. Und dann kommen die Kinder in die Grundschule und sollen sich da irgendwie in so eine Struktur einfügen, die mit super viel Sitzen und Frontalunterricht zu tun hat und das kennen die ja gar nicht. Und da irgendwie so eine gute Transition hinzubekommen, ist halt super schwierig für viele Kinder. Also es kriegen auch viele Kinder hin und ein Teil wird irgendwie mitgenommen und andere Kinder fallen aber hinten runter, weil es gar nicht zu denen passt. Und es geht quasi darum, den eigenen Unterricht mehr zu öffnen und auch die SchülerInnen an ihrem Lehrprozess teilhaben zu lassen. Man verbringt ja super viel Zeit in der Schule.
Allerdings.
Also irgendwie so.
Ja.
Und ich höre auch immer ganz viel, vor allem von eher älteren Personen, dass so die Schule uns ja früher auch gar nicht geschadet hat, ne?
Okay, also meinst du jetzt so auch außerhalb von der Schule quasi in Personen sozusagen, jetzt keine Lehrkräfte?
Genau,
okay.
Genau. Also wenn ich irgendjemandem über das Modell erzähle, dann ist es immer erstmal so, ja, aber guck mal, das Schulsystem hat uns ja früher auch nicht geschadet, ne? Das war ja schon immer
lieben
so.
Wir.
Und genau, also das ist immer so ein schöner Spruch. Und ja, mir hat es jetzt auch irgendwie nicht geschadet, so aus mir ist auch irgendwie was geworden. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum zu sagen, dass das Schulsystem so, wie es jetzt ist, absolut schlecht ist, sondern dass es einfach nicht mehr zur heutigen Zeit passt. Und man natürlich auch Sachen einfach verbessern kann und auch verbessern muss. Und ich finde, das kann das Cura-Modell sehr schön, weil es quasi den Lehrpersonen auch offen lässt, das für sie so anzupassen, wie es eben gerade funktioniert. Also es sagt ganz klar, dass das Cura-Modell von allen so angewendet werden soll, wie es eben zu der persönlichen Ausgestaltung passt und wie es das auch zulässt. Und das finde ich sehr schön, weil es auch irgendwie bedeutet, dass nicht immer alles perfekt sein muss und auch nicht immer alles so, wie man irgendwie auf Social Media sieht, mit den ganz tollen, großen Klassenzimmern, sondern dass man einfach den Mut hat, auch mal was zu verändern und zu sagen, hey, ich mache das jetzt hier einfach mal anders, ich stelle mein Klassenzimmer um, ich öffne meinen Unterricht. Und das hat mich irgendwie auch sofort so ein bisschen am Cura-Modell inspiriert, weil man nicht von Anfang an so einen Druck hat, jetzt hier ein komplett offenes Unterrichtskonzept zu fahren, sondern Anhaltspunkte hat, wie man seinen SchülerInnen ein bisschen näher kommen kann. Das finde ich
also
ganz schön.
Also da fallen schon so viele Schlagwörter, die auch noch total interessant in dieser Folge wären, weil es setzt natürlich auch viel Selbstständigkeit irgendwie voraus oder beziehungsweise es trainiert darauf hin, selbstständiger zu werden, auch was das Lernen angeht. Und es setzt natürlich von dir auch eine echt hohe Analyse-Diagnosefähigkeit heraus im Hinblick auf, wie die Kinder gerade arbeiten, ne? So ein Gefühl für die Gruppe zu bekommen, wie gehen die damit um, ne? Passiert da halt wirklich was? Also es ist natürlich eine Herausforderung, aber ich finde halt, was eben, deswegen bin ich ja da so darauf aufmerksam geworden, ich teile ja deinen Punkt absolut, dass das eben den Zeitgeist anders aufgreift. Ne? Also, wenn man mal ehrlich ist, ne, ich weiß nicht, ich lebe jetzt auch ein bisschen in so einer Bubble, glaube ich, was Schule angeht, in meiner Schule zumindest, aber unser System ist halt auch aus einer Zeit, sage ich mal, Altpreußen teilweise, was so das frontale Unterrichten angeht. Und sicherlich mögen Generationen, die das jetzt schon durchlaufen haben, festgestellt haben, und auch Hetty hat ja so ein bisschen seine Meinung dazu mit seinen Studien, dass es ja auch immer eine Frage von dem Setting ist, ne, in dem man das dann auch sozusagen durchführt. Und wie das aussieht, das hängt halt an der Lehrperson und an vielen anderen strukturellen Sachen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass unsere Gesellschaft sich in diesen fast jetzt auch 300 Jahren auch deutlich verändert hat von den Ansprüchen, die man hat. Ne? Also ich meine, wir sprechen heute von vielen Jobs und auch Herausforderungen im Alltag, die ja eigentlich so eine Eigenständigkeit verlangen. Ne? Auch wenn man jetzt auch, ne, ich meine, du bist selber auf der Plattform, vielleicht kommen wir später noch mehr dazu, aber auch das sich bewegen in Welten wie Social Media und Co. verlangt viel mehr Selbstreflexion und Umgang, ne, mit auch anderen Menschen und sowas, was einfach von diesem, ich krieg das von vorne vorgegeben, eigentlich nicht mehr so gut zueinander passt. Man kann sicherlich auch, und deswegen wollen wir auch keinem zu nahe treten mit der Folge, auch im Frontalunterricht solche Sachen schulen. Aber es ist halt die Frage, gibt es nicht auch noch bessere Alternativen?
Ja, total. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, Frontalunterricht funktioniert auch für viele Kinder. Und mindestens genauso viele fallen aber hinten runter. Und ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Modell mehr Kinder mit einbeziehen kann und die Lernsituationen eben an mehr Kinder anpassen kann und auch mehr die Lernvoraussetzungen quasi daran anpassen kann. Und es ist natürlich auch immer lerngruppenabhängig. Also wir haben ja nie irgendwie heterogene Lernklassen. Das heißt, da muss man ja dann sowieso auch immer mal so ein bisschen spontan gucken, okay, was passt gerade? Aber ich finde, das funktioniert mit dem Cora-Modell bisher sehr gut, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kriege irgendwie alle Kinder mit, weil ich eben auch so ein bisschen den Fokus von mir als Lernperson wegnehme und nicht irgendwie vorne stehe und denen alles strukturell vorgebe, sondern die Kinder viel selbstständig und eigenständig arbeiten und ich dann als Lernbegleitung viel mehr die Chance habe, auf einzelne Kinder tiefer und näher einzugehen. Also ich muss nicht irgendwie jetzt auf einmal 23 Kinder von vorne im Blick haben und gucken, dass die alle Arbeitsheftseite 47 bearbeiten, sondern ich lasse die alle ausschwören und dann kann ich irgendwie zu ein, zwei Kindern hingehen, die eben jetzt auch gerade mehr Hilfe benötigen als alle anderen. Genau, das sehe ich auch als sehr, sehr, sehr großen
Vorteil. Da stecken ja schon so viele Fragen drin, die ich heute mit vorbereitet habe. Ich bin ja, also Vanessa und ich haben versucht, an diese Folge so heranzugehen, dass wir Lehrkräfte sind, die schon Interesse haben, was zu verändern, aber auch skeptisch sind, weil es ist ja häufig so, da kommt jetzt ein Konzept und die erste Frage, die wieder im Raum steht, ich bin alleine, wie soll ich das umsetzen, ich habe doch gar keine Ressourcen, du hast ja so viele Tische, toll, alles schön für dich, aber mit dieser etwas, sage ich mal, skeptischen Grundhaltung, die viele ja gegenüber sowas manchmal mitbringen, sind wir ein bisschen in die Fragen gegangen und du hast es ja gerade schon erwähnt, was es dir für Möglichkeiten gibt und das wäre auch so ein bisschen vielleicht der erste Schwung heute in die Richtung. Wie verlief denn für dich jetzt so diese Einführung in dieses Modell mit deiner Klasse? Du hast ja selber gesagt, du hast die jetzt auch erst. Das heißt, das Cora-Modell läuft jetzt, sag ich mal, 6, 7 Monate oder so vielleicht oder schon 8 sogar. Und wie war denn jetzt für dich der Anfang mit der Klasse? Wie haben die das aufgenommen? Wie fühlst du dich jetzt in diesem Modell?
Vielleicht kann ich vorher noch mal ganz kurz, ich glaube, das ist sehr wichtig, so diese vier Grundelemente des Cora-Modells mit anbringen, weil ich mir darüber natürlich im Vorhinein voll viele Gedanken machen musste. Und es ist irgendwie total interessant zu sehen, weil es noch nicht so viel zum Cora-Modell gibt und ich mir halt alles irgendwie so von Social Media und irgendwie so einzelnen Internetquellen rausgesucht habe und jetzt quasi auch seit Anfang des Schuljahres immer mal so ein bisschen Learning by Doing mache. Also das, was die Kinder auch tagtäglich machen, mache ich quasi mit.
Ich erinnere mich noch an deine Planung. Skizze, die genau, für den Raum, ja, genau, okay.
Genau, also und das ist auch der erste Punkt, das Klassenzimmer. Mhm. Und man soll sein Schulzimmer quasi so umstellen, dass man möglichst viele Arbeitsplätze hat, möglichst viele verschiedene Arbeitsplätze. Das heißt, es gibt Einzeltische, es gibt Gruppentische, es gibt Tische, die so stehen, dass man sich auch wirklich mal abschirmen kann und sehr konzentriert arbeiten kann. Das kommt ja dann auch immer so ein bisschen auf den Lerntyp an. Es soll auch ein sehr ästhetisches Raumklima herrschen. Mit viel Ordnung. Das ist jetzt bisher noch nicht so das, was ich am besten kann, aber ich arbeite dran. Ne?
Aber ich finde das schon, also von dem, was ich bisher gesehen habe, sieht das schon sehr ästhetisch aus. Also ich meine, ein klinischer Raum ist es ja nun lange nicht mehr.
Ja, das stimmt, ja, voll. Ja, das entwickelt sich ja dann auch alles.
Okay, ist der eigene Anspruch auch vielleicht, ja.
Ja, schon. Nee, genau. Aber ja, also es geht quasi darum, viele Arbeitsplätze zu schaffen und man hat eben einen festen Sitzkreis. Und dieser feste Sitzkreis ist dann auch so ein bisschen die Anlaufstelle für alles. Das heißt, im Kreis finden dann auch immer diese ganzen Lerninputs statt. Das heißt, das, was ich jetzt zum Beispiel im Frontalunterricht vorne an der Tafel machen würde, mache ich im Sitzkreis und das auch relativ kurz. Also diese Phasen sind immer so 10 bis 15 Minuten lang. Genau, es soll auch einen persönlichen Ablageort für Materialien geben. Das ist quasi bei mir jetzt im Sitzkreis. Wir haben so kleine Hocker, die man auch so hin und her rollen kann. Ist noch nicht so optimal. Also ich habe auch schon ganz viel auf Social Media gesehen, wo die Lehrpersonen Bänke hingestellt haben. Das sieht auch immer ganz cool aus. Wir hatten aber diese Hocker noch da, deswegen stehen die bei uns. Und da lagern die Kinder eben Federmappe, Brotdose und so weiter. Es soll aber auch auf das Notwendigste quasi beschränkt werden. Also unsere Ranzen stehen zum Beispiel auch auf dem Flur. Also dass die Kinder dann nicht so ein Overload haben. Ja. Aber quasi immer Punkte, wo sie wissen, dass sie das jetzt dort gerade finden und dann auch so einen Ankerpunkt haben. So, ja, das ist mein Hocker, da habe ich irgendwie meine persönlichen Sachen drin. Ja, das habe ich mir dann erstmal irgendwie so auf meinem iPad skizziert und habe geguckt, irgendwie, was kann man machen. Und es hat auch voll Spaß gemacht. Dann ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Lernen mit Lernaufgaben. Das heißt, nach diesen Inputphasen im Kreis schwören die Kinder quasi aus und können dann differenzierte Aufgaben erledigen. Und da geht es auch darum, jetzt nicht 18 Arbeitsblätter zu haben, sondern die Aufgaben so anzupassen, dass es halt auch wirklich alle in ihrem Tempo und in ihrem, von ihrem Lernstand aus machen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Mathe die Addition habe, dann schreibe ich da nicht die Aufgaben untereinander, 7 plus 4 ist gleich, 3 plus 3 ist gleich, sondern ich vermische die Zahlen und die Kinder können sich dann die Aufgaben quasi selbst raussuchen, zum Beispiel jetzt. Das vierte Element, und das ist gleichzeitig auch mein absolutes Lieblingselement, ist die freie Sitzplatzwahl. Okay. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann da so richtig, richtig für einstehen, weil ich da so richtig gute Argumente habe.
Okay, da bin ich nämlich gespannt. Ja, okay, erzähl.
Genau. Also ich kenne das so aus meiner Uni-Studiumsphase, wenn man irgendwie so lernen musste und man hat sich dann halt so seinen Platz gesucht, wo man am besten lernen kann. Und es war manchmal irgendwie halb zusammengekauert auf der Couch, es war irgendwie mal am Tisch, dann saß man in der Bib, man saß manchmal auf dem Boden. Also man hat irgendwie sich das selber immer so ausgesucht, wie es für einen gerade passt. Und das machen ja die Kinder quasi im Kindergarten auch. Die können dort lernen und spielen, wo sie eben gerade möchten und wo es für sie gerade am besten ist. Und ich finde, das kann man den Kindern von vornherein gut beibringen, weil es viel mit Selbstständigkeit zu tun hat und mit Reflexion darüber, was tut mir gerade gut. Und die Kinder können quasi immer vor diesen Arbeitsphasen entscheiden, wo sie heute sitzen möchten. Also möchte ich heute mit jemandem zusammensitzen? Habe ich vielleicht Lust, mit einem Lernpartner, einer Lernpartnerin die Aufgabe zu machen? Oder muss ich heute mich mal an den Einzelplatz setzen, mich komplett von allen anderen abschirmen, damit ich mich gut konzentrieren kann. Und das ist wirklich so wertvoll. Ich habe auch am Anfang gedacht, kommt irgendwann der Moment, wo ich in meinem Klassenzimmer sitze und mir denke, Alida, was hast du hier gemacht? Das ist so laut und wuselig. Und dieser Moment kam aber noch nie und ganz im Gegenteil. Es gab eine Situation vor den Ferien, die erzähle ich so gerne, weil ich sie so schön finde. Da kam ein Kind zu mir und meinte, Frau Ebi, um konzentriert arbeiten zu können, muss ich in einen extra Raum und es muss ganz, ganz leise sein, damit ich konzentriert arbeiten kann. Und da wäre mein Herz wirklich fast geplatzt, weil das war so schön und das ist irgendwie vieles von dem, was ich damit erreichen will, dass ein Kind quasi so reflektieren kann, hey, das brauche ich gerade, um konzentriert arbeiten
zu können. Diese Bedürfnisorientierung einfach, ne? Also, dass man, ja. Das ist, du hast eine erste Klasse, das muss man vielleicht nochmal betonen, ne? Also, es ist eine erste Klasse, wo eigentlich solche Sachen häufig ja noch weiter geübt werden, ja? Also, man ist ja schon froh, wenn die Emotionen und alles benennen können nach der ganzen Kita-Zeit und Co., aber eigentlich arbeitet ihr ja noch an sowas dran und die ist jetzt schon auf so einem Level oder eher, ne? Also, es ist so ein bisschen der Punkt, aber das ist genau die Richtung, die mich halt interessieren würde, weil das ist ja praktisch genau die Skepsis, die da mitschwingt, wenn Leute anfangen, praktisch diese Strukturen anders zu denken, weil jetzt muss man vielleicht ein bisschen den Background checken, weil wie ist denn das bei euch zwecks Rahmenlehrplänen so in der Grundschule bei euch dann praktisch, ihr habt wahrscheinlich auch eine Vorgabe, was inhaltlich gemacht werden muss?
Genau, genau. Also wir unterrichten auch nach sächsischem Lehrplan quasi. Und das ist irgendwie lustig, weil das kam auch immer mal so ein bisschen als Feedback in den Kommentaren auf Social Media, ob wir uns denn trotzdem an die Lehrpläne halten. Und ich verstehe irgendwie das Argument nicht so richtig, weil warum nicht?
Ja, aber danke. Ich fühle mich, ich glaube, Vanessa und ich haben die Rolle sehr gut gefüllt. Ja, weil darum geht es so ein bisschen. Ne? Das ist der Punkt. Ich glaube, mit dieser Skepsis gehen viele ran.
Ja,
aber ich bin auch immer der Meinung, erstens sind viele Sachen ein Prozess und sowas kann sich auch vor allen Dingen über lange Zeit auszahlen. Ne? Das muss man auch mal sehen. Ich glaube, viele Leute möchten eine kurzfristige, schnelle Lösung darin sehen.
Ja,
und geben dem Prozess nicht so richtig eine Chance. Ne? Das ist aber, wie gesagt, nur ein Teil davon. Und die andere Sache ist ja eben genau dieser häufige Druck, mit dem man sich irgendwie konfrontiert sieht, diesen Rahmenlehrplan zu schaffen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, vom Schulsystem jetzt, dass viele so festgefahren sind in den Strukturen. Und ich glaube, da habe ich gerade in meiner Position auch wahnsinniges Glück, dass ich noch kein Referendariat habe, weil ich gar nicht erst in so eine feste Schulsystemform reingezwungen wurde, sage ich jetzt mal, sondern irgendwie total offen und frei und naiv in die Schule gegangen bin und gesagt habe, hey, ich bin jetzt einfach mal da und ich übernehme jetzt die erste Klasse und ich mache jetzt hier einfach mal ein neues Modell, wo ich denke, das ist cool und das passt zu mir. Also ist auch sehr naiv, aber es ist auch irgendwie total, total schön zu sehen, dass es auch funktioniert. Also dass man einfach mal den Mut haben darf, um zu sagen, hey, ich probiere jetzt einfach mal was Neues und es funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das Schöne und auch das Learning, dass wenn man von etwas überzeugt ist und denkt, hey, ich finde das so toll, ich mache das jetzt, dass man da auch ganz viel draus ziehen kann und dass das dann auch irgendwo funktioniert.
Hinter Rahmenlehrplänen verstecken sich halt Inhalte und man sieht sich halt damit so verkettet, das irgendwie zu schaffen. Aber ein Raumkonzept, was ja praktisch trotzdem ans Lernen gebunden ist und an das Lernen am Gegenstand, schließt ja das Schaffen von einem Rahmenlehrplan ja grundsätzlich gar nicht aus.
Absolut. Und du hast ja auch trotzdem diese Lern-Input-Phasen. Also du kannst ja den SchülerInnen trotzdem erstmal deinen Input mitgeben oder du musst denen ja auch mitgeben.
Ja.
Und alles, was danach passiert, ist ja auch trotzdem super strukturiert. Also es heißt ja nicht so, hey, ja, ihr macht jetzt einfach mal irgendwas, sondern du hast ja trotzdem irgendwo Aufgaben, die Kinder machen müssen. Also das ist ja trotzdem alles irgendwie in einem Rahmen, der dem Lehrplan auch entspricht. Nur dass es halt jeder irgendwie auf seine Art und Weise und mit seinen Lernvoraussetzungen machen kann, ohne dass jetzt alle dieselbe Aufgaben machen oder ich quasi einfach nur die ganze Zeit vorgebe, was sie machen müssen, sondern dass sie wirklich dann auch diese Selbstständigkeit dabei lernen und auch dieses Vertrauen, hey, ich kann das auch alleine. Weil das hat mir zum Beispiel auch in meiner Schulzeit total gefehlt. So, wenn ich vorhin sage, so, es hat mir nicht geschadet, aber es hätten halt einige Dinge besser laufen können, ist es zum Beispiel auch der Punkt der Selbstständigkeit. Weil ich kam dann in die Uni und ins Studium und ich musste mir auf einmal Sachen selber erarbeiten. Wenn man dann irgendwie so ein Skript hatte und so davor saß und sich so dachte, so, keine Ahnung. Und das finde ich eben so schön, dass Kinder dann von vornherein einfach mitbekommen und dann auch irgendwie so ein Vertrauen zu sich selbst haben mit der Zeit. Ich kann auch was alleine mir erarbeiten und ich kann das auch alleine
schaffen. Ja, das ist ja auch voll der Punkt. Also ich meine, Anekdote mal aus einer Oberschule, ne? Wir haben jetzt praktisch eine Pilotklasse oder Pilotklassen eingeführt in der 11. Das ist so diese Einführungsphase auf dem Weg zum Abi für das 12. und 13. Jahr. Und dieser Impuls kam, weil wir festgestellt haben, dass die Oberstufenschüler nicht mehr in der Lage sind, mit Soft Skills richtig umzugehen. Also ihnen fehlt praktisch die Fähigkeit, das selbst zu lernen und spätestens bei dieser sogenannten 5. Prüfungskomponente, die wir haben, die ja in vielen Bundesländern noch existiert, also diese Präsentationsprüfung, ist ja das genau gefragt. Die müssen ja plötzlich bis auf 3 Beratungstermine mit uns als Lehrkräften, müssen die auf einmal sich um Forschung selber kümmern. Die müssen Bücher finden, die müssen recherchieren, die müssen halt alles das anwenden. Und irgendwie denkt man ja, hey, Moment mal so, das ging doch alles früher, ich könnte doch auch einen Text lesen und so. Aber ja, irgendwie vergisst man dabei immer das große Ganze, denn es ist tatsächlich ja kein unbekanntes Phänomen mehr, dass Kinder immer weniger lesen, dementsprechend also auch Kompetenzen dort verloren gehen, ne? Und am Ende sage ich mal, also du hast es in der Uni spätestens erlebt und wir erleben es halt schon in der 11. Wir erleben es auch schon davor, dass die Jahrgänge immer weniger in der Lage sind, ohne direkte Anweisungen Arbeitsaufträge zu erfüllen. Und ich sag mal, ich bin an einer Schule, die sich dann noch im oberen Mittelfeld befindet. Also wenn wir dann weiter nach unten gucken, dann wird es ja immer schwieriger, ne? Und deswegen finde ich das halt so wichtig, Sachen neu zu denken. Und da setzt du ja voll an. Und ich finde, ganz ehrlich, so näher, also du hast jetzt das als Naivität so ein bisschen negativer beschrieben. Und das hat man halt auch oft. Aber ich finde das ja tatsächlich, es hängt ja auch damit zusammen, dass ich halt mal was getraut, was zu machen. Ne? Also, weil du eben vielleicht noch nicht diese, sag ich mal, Ketten der Strukturen hast, einfach, ist ja auch schön. Aber du hast schon so Punkte angesprochen, über die wir halt auch so ein bisschen nachgedacht haben, die, glaube ich, klassischerweise auch mal vielleicht so ein bisschen gelüftet werden müssen. Nämlich zum einen hast du gesagt, ja, du hattest so ein bisschen Angst davor, jetzt kommt vielleicht gerade bei dieser Sitzplatzgeschichte so ein bisschen die Konfrontation. Ne? Ich meine, wir kennen das alle so ein bisschen aus dem Schulalltag. Kinder kommen zusammen und jetzt stoßen Bedürfnisse aufeinander. Ein Kind will unbedingt diesen Platz haben, aber den gibt's nur einmal. Ich weiß nicht, ne? Wie waren jetzt für dich so die ersten Monate im Unterrichten mit denen zusammen? So, gab es diese Vorfälle und wie gehst du damit um? Also was man sonst klischeehafterweise so erlebt im Unterrichtsraum.
Ich glaube, ein ganz großer Vorteil ist, dass die Kinder, das bei mir ja, oder als ich jetzt in die Schule gekommen bin, sind gar nicht anders kannten, als dass sie sich einen Sitzplatz suchen müssen. Also im Kindergarten hast du ja diese Strukturen, wo man sagt so, ja, du setzt dich jetzt einfach irgendwo hin und das haben die gemacht. Mhm. Das Einzige am Anfang war, dass ich gemerkt habe, dass die Kinder schon so ein bisschen auf das Schulsystem vorbereitet wurden. Also die Kinder kamen ins Klassenzimmer und haben mich so sofort gefragt, wo ist mein Sitzplatz? Und ich war so, du hast keinen.
Enttäuschung. Super.
Und ich glaube, dadurch war bei vielen Kindern noch so im Kopf, ich muss jetzt einen festen Sitzplatz haben. Und ich habe dann am Anfang gemerkt, dass die Kinder sich erstmal immer wieder denselben Platz gesucht haben. Und es hat dann erstmal auch eine kurze Zeit gedauert und wir haben immer viel drüber gesprochen und viel reflektiert, bis die Kinder sich dann auch wirklich aktiv andere Plätze gesucht haben oder sich auch zum Beispiel mal an den Stehtisch gestellt haben oder so. Dann diese Frage vielleicht auch, ob es viel Streit um die Sitzplätze gibt. Es gab, dreimal auf Holz geklopft, noch nie einen riesengroßen Streit dahingehend. Mhm. Also es gab immer mal so Situationen, wo ein Kind oder sich zwei Kinder an denselben Platz setzen wollten und dann konnten die das aber ganz gut untereinander tatsächlich regeln und es hat sich dann immer irgendwie eine Lösung gefunden. Oder ich bin dann halt als Lernbegleitung quasi mit dorthin gegangen und habe quasi die Bedürfnisse von den beiden oder von den dreien oder wie auch immer abgecheckt. Und wir haben dann zusammen überlegt, was jetzt eine adäquate Lösung wäre. Und wenn es dann am Ende war, dass wir halt nochmal irgendwie einen Tisch von woanders damit hingeschoben haben, damit das Kind auch so sitzen kann, dann war das für mich absolut fein, weil ich mir dachte, es ist ja total schön, dass die Kinder das Bedürfnis äußern können, hey, ich möchte jetzt hier gerne sitzen, weil hier kann ich mich, glaube ich, am besten konzentrieren. Und ich glaube, es liegt dann halt so ein bisschen an der Lehrperson, mit den Kindern viel zu reden, zu überlegen, was passt gerade, was könnte man vielleicht ändern. Ja, wo ist gerade vielleicht das Bedürfnis stärker? Kann sich ein Kind vielleicht auch irgendwie eine Alternative überlegen und da einfach ganz viel in Kommunikation und Interaktion zu gehen? Und das finde ich auch so schön, weil man so eine ganz andere Bindung zu den Kindern aufbaut und so ein ganz anderes Vertrauen, weil man eben so viel immer in Reflexion geht und Kommunikation. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es gab noch nie Herausforderungen, die gibt's irgendwie immer. Und dass sich auch mal Kinder nicht so wohlfühlen, ist auch total klar. Und manche Kinder haben dann auch am Anfang irgendwie geäußert, dass sie gerne einen festen Sitzplatz haben wollen. Ich habe dann quasi mit denen den Deal gemacht, dass sie sich natürlich auch immer erstmal auf den Sitzplatz setzen können, wo sie jetzt auch gerade sitzen. Und das hat sich dann aber mit der Zeit auch ganz, ganz schnell gelegt, weil ich glaube, die Kinder dann auch gemerkt haben, dass es total cool ist, immer mal zu überlegen, was passt denn jetzt gerade.
Du genau. Hast ja, also ich muss sowieso darauf verlinken, dass ihr am Ende alles so auch bildlich nochmal auf deinem tollen Profil sehen könnt. Ne? Also da können wir natürlich jetzt auch mit Sprache viele Bilder malen, wie dein Raum aussieht. Stimmt, ne? Aber ja. Du hast ja diesen zentralen Sitzkreis vorne, ne? So in deinem Tafelbereich. Ne? Und das sind ja praktisch trotzdem feste Plätze. Es ist halt, glaube ich, auch eine Frage davon, wie man das kommuniziert und sieht.
Richtig, ja.
Und dann hast du eben diesen Raum mit Tischen, die zum Fenster gerichtet sind, ne, damit man diesen Blick nach draußen hat, abgeschottet von anderen. Man hat diesen Stehtisch in der Mitte, wo du ja auch schon mal im Video meintest, der ist sehr beliebt.
Ja.
Ne? Und du hast ja auch, wie gesagt, Tische in verschiedenen Höhen und Größen. Ne? Und da kommen wir gleich nochmal zu, weil da werden die Ersten vielleicht auch so aufschrecken, wie soll ich das alles machen? So, ne? Aber du hast ja eingangs, finde ich, auch schon einen Satz gesagt, der, finde ich, sehr beschwichtigend ist, nämlich das Cura-Modell wird so gemacht, wie es für einen am besten passt. Oder man kann es so weit ausweiten, wie es für einen möglich ist. Ne?
Genau.
Aber der Punkt ist ja so ein bisschen, was gerade, finde ich, so der goldene Satz war in deinem, du hast pädagogische Momente mit den Kindern. Mhm. Einfach durch den Raum schon allein. Ne? Und das ist ja, in der Grundschule ist ja häufig so ein bisschen klischeehafterweise die Pädagogik ja doch noch weiter im Vordergrund als der Inhalt. An der Oberschule schwenkt das ja so ein bisschen mehr in so eine Balance, würde ich sagen. Oder halt eben Dollar zum Inhalt, je nachdem, auf welchem Schultyp man ist. Aber es schafft ja pädagogische Momente, die super wichtig sind. Dieses Aushandeln von Situationen, dieses Erkennen von Bedürfnissen, das müssen wir an der Oberschule mit den Kindern genauso machen, wie ihr an der Grundschule am Ende. Ne? Da verändert sich halt die Bedürfnislage und es gibt sicherlich auch andere Bedürfnisse, ne? Auch was die Identitätsbildung nochmal angeht. Aber am Ende hat man diese Momente und diese Gespräche muss man führen. Und die führe ich in einem Frontalunterricht genauso wie in so einem Raumkonzept. Also das ist, um vielleicht mal ein bisschen so klar zu machen, dass es kein Unterschied ist. Ne? Es ist einfach ein anderes Konzept, in dem das stattfindet. Aber du hast ja, wie gesagt, so ein bisschen den Punkt, als eine der eben Säulen ist eben diese Art von, wie gestalte ich diesen Raum? Und wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, aber vielleicht kannst du mal erzählen, wie kamst du am Ende zu deinem Raum? Also du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, die Hocker waren halt da, die konntest du jetzt nehmen, aber da gehört ja noch viel mehr dazu.
Genau, also ich war auch viel im Kontakt mit meiner Schulleiterin, die da zum Glück auch genauso offen und neu denken kann wie ich. Und wir waren uns beide auch sofort einig, wie wir das machen wollen, dass es die Tische gibt, dass es die Tische gibt, dass es die Tische gibt. Und dadurch wurde mir auch vieles möglich gemacht. Also sie hat sich dann auch um Stehtische gekümmert. Also ich hatte da auf jeden Fall eine tolle Unterstützung, wofür ich auch wahnsinnig dankbar bin. Dadurch war das mit den Stühlen und Tischen relativ schnell geklärt. Ansonsten, ja, habe ich mich dann einfach auch mal so ein bisschen inspirieren lassen, sowohl auf Social Media als auch auf verschiedenen Internetseiten, wenn es irgendwie darum ging, den Raum in bestimmte Bereiche abzutrennen, beziehungsweise irgendwie Regale so zu stellen, dass man irgendwie so eine kleine Abschottung hat oder den Raum nochmal trennen kann. Dazu muss man auch sagen, das ist auch ein wandelnder Prozess und das ist auch was, wo man immer wieder merkt, okay, das könnte ich vielleicht doch mal anders stellen und das vielleicht nochmal anders, weil auch ich sagen muss, ich bin gerade irgendwie in so einer Phase, wo ich mir denke, okay, ich könnte das nochmal ein bisschen anders gestalten, das wäre vielleicht ein bisschen besser. Und das finde ich auch so schön, irgendwie immer neue Dinge herauszufinden und auch immer zu merken, also das sind Sachen, die wachsen und die verändern sich und die entwickeln sich. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, man braucht kein großes Klassenzimmer. Ich man braucht kein krasses Budget am Anfang. Das Einzige, was am Anfang zählt, ist, dass man überzeugt ist und dass man auch Mut hat, das einfach mal zu machen. Ich kriege auch viel als Feedback so, ja, ich habe so ein kleines Klassenzimmer und kann es gar nicht machen. Aber zum Beispiel ist es auch beim Cura-Modell so, das sagt eigentlich ganz klar, so ein Viertel der SchülerInnen-Tische soll eigentlich raus aus dem Raum, damit die Kinder wirklich auch gezwungen werden, mal andere Positionen einzunehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man sich dann da auch immer selber so viel Druck macht, das perfekt zu machen und irgendwie von Anfang an alles zu verändern. Ich glaube, es kommt aber auf die kleinen Schritte an. Und dann mit der Zeit zu merken, hey, ich könnte vielleicht auch den Tisch mal so stellen oder das mal so stellen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch überlegt, meinen Sitzkreis, der ja vorne jetzt gerade noch so an der Tafel ist, mal in die Mitte vom Klassenzimmer zu machen. Okay. Genau, ja. Also ich bin irgendwie auch die ganze Zeit so am Überlegen, wie man das vielleicht auch noch anders machen kann. Und es ist ja auch eine ganz schöne Beobachtung zu sehen, dass ja man auch das einfach mal verändern kann.
Und auch da wäre vielleicht ja mal spannend, wie kann man die SchülerInnen darin einbinden, den Raum umzugestalten.
Absolut,
ne?
Also das stimmt, ja. Voll, also ich habe auch, wie gesagt, ja am Anfang ganz oft auch noch mal Tische mit umgestellt, wenn die Kinder irgendwo anders sitzen wollen. Oder die Kinder stellen auch immer mal ihren Stuhl woanders hin. Da hast du total recht, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass man die Kinder da auf jeden Fall auch mehr mit einbezieht. Kann.
Also ich finde, das Schöne ist an deinem Konzept und deswegen, ich glaube, das muss man einfach nochmal so festhalten, es ist quasi kein in Stein gemeißeltes Konzept. Es gibt Eckpfeiler, an denen man sich orientieren kann und die man halt bis zu dem Rahmen, den man eben hat, ausleben kann. Ne? Und es ist natürlich immer frustrierend zu sehen, wenn man dann sieht, ey, ach Mensch, ich hatte jetzt einen Stehtisch, da kommen wir nicht ran und bla bla bla. Aber ja, Leute, das Konzept steht und fällt nicht mit einem Stehtisch. Also, ne?
Das richtig, ist halt das Ding. Genau. Und dann kann man halt auch mal nach Ressourcen gucken, die man allgemein schon hat. Vielleicht können Kinder auch auf dem Fensterbrett arbeiten oder auf irgendeinem Regal, was an der Seite steht. Also es ist ja irgendwie alles möglich. Oder halt auch zum Beispiel auf dem Boden. Also dann kauft man irgendwie mal so eine Matte oder eine Yogamatte oder so, wo die Kinder dann halt mal liegen können. Also es gibt ja irgendwie super viele Möglichkeiten. Oder dass man auch zum Beispiel sagt, man kann den Sitzkreis dann vielleicht auch mal wegräumen, wenn man Bänke hat, ist auch okay. Also wenn man irgendwie sagt, man muss das Platz sparen, machen, dann macht man sich das halt passend. Aber da gibt es meiner Meinung nach keine Grenzen. Und wie du schon gesagt hast, also es gibt halt irgendwie so Eckpfeiler, an denen man sich orientiert, aber alles drumherum machst du halt so, wie es halt die Ausgestaltung möglich
ist. Ich würde ganz gerne mal in unsere Rubrik reingehen für heute, auf die ich mich schon sehr freue und wo ich quasi vielleicht auch wieder etwas den skeptischen Part übernehme und du mich auf jeden Fall, also du brauchst mich innerlich gar nicht überzeugen, aber auf jeden Fall den Rest unserer HörerInnen. Insofern, lass uns mal in die Rubrik gehen. Ich würde, wie gesagt, was passt so schön zu deiner Aussage heute, unsere Rubrik, das würde ich nie wieder machen, nehmen. Und du hast es ja selber schon gesagt, du wolltest weg von dem Konzept, mit dem du groß geworden bist, von einem frontalen Unterricht, hin in dieses Konzept rein. Wenn du jetzt mal so rückblickend auf deine ersten Monate in dem Konzept mal so ein bisschen schaust, was oder sozusagen welche Chancen siehst du in dem Konzept? Was hat sich für dich verändert an der Art und Weise, wie du als Lehrkraft mit den Kindern arbeitest im Vergleich zum Beispiel zu diesem frontalen Konzept?
Eine Sache, die ich wirklich nie wieder machen würde, ist, SchülerInnen strikt vorzugeben, was sie zu tun haben. Also dieses vorne stehen und sagen, ihr macht jetzt das und das und das und ich weiß das alles und ich sage euch das jetzt, weil ich das Gefühl habe, dass das die Kids super einschränkt und auch gar nicht in die Selbstständigkeit führt. Und ich glaube, ich kann jetzt das mit meiner Klasse gar nicht so richtig vergleichen, weil sie kennen ja nichts anderes. Aber ich habe ja zum Beispiel auch Englisch in Klasse 3 und 4. Da merke ich immer, dass da eine ganz andere Selbstständigkeit herrscht und die Kinder immer ganz, ganz viel nachfragen.
Die du ja nicht im Cura-Modell unterrichtest, muss man dazu sagen.
Genau, ne? Richtig. Genau. Also die kennen das Konzept quasi nicht. Also ich benutze da auch manchmal einzelne Elemente vom Cura-Modell, wie dass ich zum Beispiel im Sitzkreis beginne oder die Kinder dann auch flexibel sitzen dürfen. Aber an sich halte ich mich da schon an das Konzept von der Klassenlehrperson. Genau, aber da merke ich einfach, dass da so Aspekte, die bei mir in der Klasse irgendwie selbstverständlich sind, da manchmal noch nicht so da sind und dass die Kinder manchmal sehr unsicher sind, was bestimmte Sachen angeht. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Arbeitsheftseite bearbeiten, dann fragen die Kinder immer nach, sollen wir Aufgabe 1, 2, 3 machen oder was sollen wir jetzt bei Aufgabe 2 machen? Also die fragen super viel nach. Ich habe das Gefühl, dass meine Kinder da manchmal so ein bisschen selbstständiger sind. Wie gesagt, ist auch schwierig, Klasse 1 und 3 zu vergleichen. Das sind jetzt einfach nur, nur so Sachen, die mir irgendwie auffallen und die ich auch so als Feedback bekommen habe, dass meine erste Klasse im Vergleich zu anderen schon selbstständiger ist. ich als Lehrperson, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, ich kann den Fokus ganz anders legen. Also wenn die Kinder frei arbeiten und sozusagen selbstständig die Aufgaben erarbeiten, habe ich viel mehr die Chance, individuell auf Kinder einzugehen und mir auch mal irgendwie eine Handvoll Kinder zu schnappen, die vielleicht jetzt das Thema Subtraktion in Klasse 1 noch nicht so richtig verstanden haben und zu sagen, hey, wir gehen jetzt mal kurz nochmal in den anderen Raum, ich erkläre es euch nochmal und alle anderen Kinder können aber weiterarbeiten. Also ich habe da auch nochmal die Möglichkeit zu differenzieren und ich finde es ganz schön zu beobachten, dass ich wirklich so eine Lernbegleitung bin und irgendwie nicht mehr so eine Bühne da vorne habe, auf der ich stehe und irgendwie alles besser weiß, sondern dass wir ganz viel zusammen interagieren. Und was ich zum Beispiel auch total wertvoll finde, ist in diesem Sitzkreis hat man irgendwie so ein ganz anderes Gefüge. So alle Kinder sitzen in der ersten Reihe, alle bekommen alles sofort mit und man macht das irgendwie so zusammen. Also man hat so ein Zugehörigkeitsgefühl und deswegen, ich liebe meinen Raum, ich liebe diese Tischstellungen, ich liebe den Sitzkreis. Deswegen würde ich Stand jetzt sagen, ich glaube, ich würde nie wieder nur Frontalreihen mit festen Sitzplätzen machen. kann man natürlich, also man darf natürlich niemals nie sagen, aber das ist gerade so der Stand jetzt und das, was ich irgendwie so in den letzten Wochen für mich mitgenommen habe.
Und ich weiß nicht, inwiefern man das so sehen kann. Mit deinem Kreis hast du ja auch so eine Art kleinen frontalen Moment trotzdem, in dem du ja irgendwie
richtig, genau.
mit ihnen aber zusammen im Zentrum bist, ne? Und das ist ja, wie du sagst, es schließt sich ja nicht aus, das trotzdem mit einzubauen in kleinen Inputphasen oder was auch immer, ne? Oder auch Besprechungsphasen, das mitzumachen. Ich muss halt auch mal sagen für den Teil, ne? Ich bin ja auch kein großer Fan davon, an sich da vorne zu stehen und das so zu moderieren. Das ist halt einfach ne, auch eine Sache, die ich merke im Übergang von der Grundschule zur Oberschule, dass ganz viele Kinder auch zunehmend bei uns in der Grundschule mit so einem Art Raumkonzept größer werden und sehr irritiert davon sind bei uns in der Schule, wenn sie dann plötzlich nicht mehr nach vorne zum Tisch kommen, um zu fragen.
Ja, ja.
Oder ne, wenn immer sozusagen die Lehrkraft zu ihnen kommt, wenn sie eine Frage haben, also sich dafür melden. Das ist so, ich merke richtig, wie wir oft solche Momente, so eine irritierenden, weirden Momente haben, wo das Kind aufstehen will und ich sage so, nee, geh mal zurück an deinen Platz, ich komme.
Ja, ja.
Weil das halt total schwierig ist, aus diesen Strukturen dann irgendwie wieder rauszukommen für die und auch in diese neue reinzufinden. Also ich glaube, dass ganz viele dem skeptisch sind, weil sie so ein bisschen Angst vor dem, ich sag mal, Kontrollverlust haben, der von diesem Frontalunterrichten ja auch ausgeht. Feste Strukturen, klare Plätze, man weiß genau, wo der Fokus ist und es sollte auch nie verteufelt werden, dass es sicherlich Klassen gibt, wie du schon vorhin meintest, in denen es durchaus sinnvoll ist. Ja, also
absolut,
hat auch einen Rahmen. Aber ich glaube trotzdem, und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, der zur Rubrik noch vielleicht passt, ist, glaubst du, dass das Konzept oberschultauglich ist?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es irgendwie, also das kriege ich auch viel als Frage, ob man das denn auch in der Oberschule oder auf dem Gymnasium irgendwie sinnvoll anwenden kann oder ob das überhaupt sinnvoll ist. Und ich würde ganz klar ja sagen. Also A, kommen die Teenies, Jugendliche, da gerade in ein Alter der Pubertät, wo man sowieso irgendwie sich viel abschottet, vielleicht auch mal viel lieber alleine ist, als irgendwie sowas in einem Klassengefüge zu machen. Und wie schön ist es da bitte, die Kinder in eine Arbeitsphase zu schicken, wo sie selbst entscheiden können, wo sie jetzt heute sitzen und was sie jetzt genau bearbeiten. Und ich glaube, dass man den Kindern da in dem Moment dann auch so ein Vertrauen schenkt. Und ich glaube, das ist so auch so ein bisschen das mit der Kontrolle abgeben. In dem Moment, wo ich die Kontrolle abgebe, schaffe ich meinen SchülerInnen gegenüber Vertrauen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch merken, dass ich denen jetzt gerade Vertrauen schenke. Und ich glaube, das ist ultra wertvoll, vor allem gerade in so einer Zeit, wenn man an der Oberschule ist. Da ist man ja dann auch gerade an der Schwelle zu irgendeinem Abschluss. Und wie cool ist es bitte, wenn ich da dann schon lerne, irgendwie selbstständig zu sein, mir selbstständig irgendwie meinen Arbeitsplatz zu suchen, selbstreguliert mir Aufgaben aussuchen kann und damit schon mal darauf vorbereitet werde, ja, wie ist das denn jetzt, wenn ich irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium anfange? Also ich werde ja ganz anders schon mal darauf vorbereitet und ja, auf eine ganz andere Eigenständigkeit schon mal so vorbereitet.
Und ich glaube, du triffst damit den Kern, ne? Es geht ja auch in dieser Phase des Lebens irgendwie um eine Selbstbestimmung, die man sich ja auch erarbeitet in dem Moment. Und es ist ja auch viel, also wir geraten ja auch viel an in diesen Phasen, in denen die SchülerInnen quasi auch ein bisschen den Willen durchsetzen wollen. Und sofern man vielleicht diesen Raum schafft, seinen Willen in dem Moment auch einfach selbst zu entscheiden, schafft man sich vielleicht auch wieder Entlastung vor möglichen Konflikten. Ne? Also
ja,
es ist immer so ein bisschen dieses, wie du schon sagst, sich trauen und auch bereit sein, irgendwie das auszuprobieren. Wenn gilt für dich als, ich würde sagen, die Rebellen der alten Raumkonzepte, dieses, das mache ich nie wieder, dann sozusagen raus aus unserer Rubrik. Abschließend vielleicht so ein bisschen, wenn du mal zusammenfassen müsstest, was sind quasi für dich oder nach deiner Erfahrung jetzt so die Grundvoraussetzungen, die wir oder die ich oder jemand anderes als Lehrkraft braucht, um sich dem Cura-Modell anzunehmen?
Ich glaube, es ist wirklich ganz viel Wille und Mut. Und ich sage auch nicht, dass das einfach ist, das einfach mal so zu machen. Ich glaube, da muss einfach auch so ein Schalter dann irgendwann mal umgelegt werden. Und man muss es manchmal einfach machen. Ich glaube, man kann sich da auch nicht so richtig drauf vorbereiten. Man kann sich belesen, man kann viel auf Social Media schauen. Es gibt auch mittlerweile ein ganz, ganz tolles Buch zum Cura-Modell. Man kann in den Austausch mit KollegInnen gehen. Und ich glaube auch, dass viele Lehrpersonen auf Social Media immer bereit sind, in eine Kommunikation und Interaktion über das Thema zu geben, weil es da ganz, ganz tolle Ansätze gibt. Und ich glaube, wenn wir da voneinander lernen, dann können wir uns auch gegenseitig so ein bisschen motivieren. Also ich finde es ganz toll, wenn man dann auch einfach mal nachfragt und auch mal sagt, hey, ich traue mich gerade noch nicht. Gibt es da irgendwas, was ich vielleicht machen kann? Ich kriege auch ganz oft die Nachricht, dass ich irgendjemandem Mut mache, das mal auszuprobieren oder auch zum Beispiel einfach nur sein Lehramtsstudium weiterzumachen, wenn man dann irgendwie sieht, ja, Schule geht auch anders. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Punkt, sich irgendwie Inspiration zu holen. Und wenn man das Konzept an sich schon mal irgendwie ganz passend findet und toll findet, dann kann man sich da ganz viel Mut auch auf Social Media holen. Dahingehend ist Social Media nicht nur schlecht, sondern ich glaube, man hat da auch ganz viel Potenzial. Dann liegt es natürlich an einem auch irgendwie selbst zu schauen, okay, was kann ich denn vielleicht in meinem Raum einfach jetzt mal von heute auf morgen anders machen. Ich glaube, es ist ganz gut, sich auch einfach mal ins kalte Wasser zu schmeißen und mal zu sagen, ich mache jetzt hier einfach mal Tabula Rasa und stelle jetzt mal ein paar Tische um. Ich glaube, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr schnell. Aber vielleicht ist es auch mal ganz gut zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und ich probiere es einfach mal aus. Genau, ich glaube, es ist wirklich einfach die Haltung, die da eine wichtige Rolle spielt und auch zu wissen, was man denn jetzt tut und sich zu sagen, ich schaffe das, ich vertraue mir da ganz viel mit den SchülerInnen in Kommunikation zu gehen, was man vielleicht auch an seinem Unterricht anders machen kann. Ich glaube, das ist auch immer so ein Punkt, den manche Lehrpersonen, und da schließe ich mich auch gar nicht aus, sich auch Feedback zu holen von den Kindern. Was kann man denn jetzt gerade in seinem Unterricht anders machen? Das ist manchmal auch einfach noch nicht so drin und das funktioniert auch manchmal im Alltag gar nicht. Dafür reicht manchmal auch gar nicht die Zeit. Aber es ist so wichtig, sich auch die SchülerInnen mit einzubeziehen, weil sobald die in den Lernprozess und in den Schulalltag mit integriert werden, entsteht da meiner Meinung nach auch viel mehr Motivation und auch eine ganz andere Bindung zueinander, wenn die merken, hey, ich bin hier in der Schule und es geht eigentlich um meinen Lernprozess, aber ich kann eigentlich gar nichts machen, weil ich bin hier in diesem System gefangen quasi. Aber ich kann wirklich nur dazu anhalten, es einfach auszuprobieren, einfach zu machen, sich zu vertrauen, dass das funktioniert. Und ja, das war mein Pep-Talk.
Genau, aber genau, einfach auch ein bisschen Geduld mitzubringen für den Prozess. Ne? Also absolut. Ich meine, man kann Tabula Rasa sofort und jetzt und einfach los. Man kann sich aber auch die Zeit nehmen, sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten, in die ersten Gespräche zu gehen und sowas anzubahnen, auszuloten, was ist möglich, sowohl von den Ressourcen her, als auch von den Möglichkeiten mit den Klassenräumen und so. Und man kann natürlich nur hoffen, dass man wie du eine Schulleitung findet und ein Kollegium, was dem auch zustimmt. Ich glaube, bei der Oberschule ist einfach immer das große Thema, dass man natürlich mit viel mehr Fachlehrkräften zusammenarbeitet, weil man die Kinder selber nur bedingt in seinem eigenen Unterricht hat. Und insofern ist wahrscheinlich die Hürde, Leute zu finden, die sich dem annehmen würden, halt einfach noch eine, die da ist. Aber
das stimmt.
Es ist, wie es immer ist. Es steht und fällt an dieser Stelle. Aber es gibt trotzdem Spielraum, das zu machen.
Und da ist dann halt auch mein Punkt, das ist dann auch was mit Kommunikation zu tun hat. Es gibt auch bei mir Lehrpersonen, die sich noch nicht ganz so wohl fühlen mit dem Modell, was auch absolut klar und verständlich ist. Und ich bin dann dahingehend auch super, super offen und tolerant und sage, hey, okay, dann stell dir die Tische so, wie du es brauchst. Da bin ich dann auch die Letzte, die da irgendwie dagegen hält, weil ich finde, das drückt dann eher immer so in die Gegenrichtung und Lehrpersonen sollen sich ja an sich auch wohlfühlen. Also es ist total schön, wenn du deine Kolleginnen, deinen Kollegen davon überzeugen kannst, von dem Cura-Modell. Gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, braucht man da, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen Geduld, weil viele ja auch noch eigene Grenzen und Muster haben, die sie dann erstmal aufbrechen müssen. Und das dauert halt auch manchmal und da ist dann halt Kommunikation und irgendwie viel Input geben, immer mal wieder in Interaktion treten, ganz, ganz wichtig.
Ich habe schon echt überlegt in der ganzen Folge, wie ich das zu Ende bringe, aber ich glaube, alle ZuhörerInnen haben heute jemanden gehört, der wirklich passioniert hinter einem Modell steckt, was sozusagen viel Potenzial aus meiner Sicht für die Schule hat. Vielen Dank dir, sage ich mal, im Namen auch deiner Community, die total dankbar dafür ist, dass du das so auf die Bühne gebracht hast. Und ich weiß, du bist selber super dankbar dafür.
Voll.
Und Man kann es wahrscheinlich selber kaum fassen, wenn es dann irgendwie so losgeht. Aber wie gesagt, ich habe dir das ja auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, völlig zu Recht.
Danke.
Sofern ihr davon mehr wissen wollt, findet ihr auch in unseren Shownotes ganz viel dazu nochmal zu Modellen. Auch in Berlin tut sich gerade was mit den Compartment-Schulen, zum Beispiel was in die Richtung alternative Raumkonzepte. Beim Cura-Modell habt ihr mit Frau Ebi die Ansprechpartnerin, die auch gerade dabei ist, sich zu vernetzen, immer mehr mit Lehrkräften, die das auch schon ausprobieren. Und du hast ja auch schon angesprochen, es gibt mittlerweile ein Buch, genau, was du mir gerne schicken kannst, was ich auch gerne verlinke, ja, wenn man sich da sozusagen auch ein bisschen mehr zu einlesen will. Alida, super, super vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Für diese offenen Einblicke in den Mut, den du da bewiesen hast mit diesem tollen Konzept. Wir freuen uns natürlich immer beim Bildungsbuffet. Vielleicht gibt es mal irgendwann so eine Art Remake und wir schauen mal, wie du weiter mit dem Cura-Modell durchgestartet bist.
Voll gerne. Ich freue mich auch voll, dass das irgendwie mittlerweile so ein, ja, doch so eine große Plattform hat. Das ist richtig, richtig schön zu sehen. Vor allem, weil es ja bisher so wenig dazu gibt und dann irgendwie zu sehen, dass das Feedback dazu all in all ganz, ganz toll ist und es ganz viele offene Ohren gibt. Das ist so schön zu sehen und ich bin wirklich unfassbar dankbar dafür.
Und du tust ja auch viel dafür, denn während wir diese Folge aufnehmen, ist ja ganz frisch rausgekommen, dein Podcast Pädagogisch fragwürdig, ja, den wir auch noch mit verlinken und wo ihr auch sozusagen nochmal viel mehr Einblicke dann bekommt und du wirst sicherlich auch noch viel mehr Erfahrungen teilen können, die du halt einfach mit diesem Modell und drumherum machst.
Genau, ja.
Und ja, es ist für alles gesorgt, um sich dem Cura-Modell zu stellen. Es ist jetzt nur eine Frage von Ressourcen, Mut und einem guten Zeitpunkt, damit zu starten. Insofern, Alida, vielen Dank dir.
Ja, danke dir,
dass du dir die Zeit
auch
genommen hast für uns, für diese wunderbare Folge. Ja, wie verabschiedest du deine Kinder klassischerweise aus dem Unterricht?
See you later, Alligator.
Machst du das? Okay, sehr gut. Damit können wir gut arbeiten. In diesem Sinne, see you later, Alligator, ihr Lieben. Bis dann.
Tschüssi.